Psychiatrie verständlich. Dr. Seidel erklärt. In diesem Podcast beleuchtet Dr. Ulrich Seidel psychische Erkrankungen, ihre Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten. Fachlich fundiert, verständlich aufbereitet. Für Betroffene, Angehörige und Interessierte.
Hallo, mein Name ist Ulrich Seidel, ich bin der Psychodoc, bin Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und leite als Chefarzt eine große psychiatrische Versorgungsklinik. Ich möchte Sie ganz herzlich einladen, mich zu begleiten in die spannende Welt der Psychiatrie. Es ist ein riesiges Feld voll von ganz unterschiedlichen Krankheiten, Störungen. Es gibt schwere Krankheiten, es gibt aber auch ganz viele Überschneidungen mit dem, was wir alle jeden Tag kennen. Ich möchte es verständlich erklären, würde mich sehr freuen, wenn Sie sich dafür interessieren und begeistern und lade Sie deshalb ganz herzlich ein, meine Seite zu besuchen oder meinen Podcast zu hören. Warum ich das machen möchte? Nun, psychiatrische Krankheiten sind eigentlich in aller Munde. Jeder spricht von Depression. Es gibt immer mehr Menschen, die sich outen mit ihrer Depression oder noch besser mit Depressionen. Es ist die Rede von Narzissten, die dann toxische Beziehungen führen. Es ist von Ängsten und Angststörungen die Rede. Früher, die Zeit ist so ein bisschen vorbei, war da noch Borderline zum Beispiel mehr im Fokus. Heute geht es mehr so Richtung ADS oder ADHS oder Autismus und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele Beispiele dafür, was immer so rumgeistert. Und meine Erfahrung ist, dass es ganz, ganz oft unklar ist, wovon wir da überhaupt sprechen. Jeder hat da so eine andere Vorstellung. Und gerade häufige Krankheiten sind oftmals unterbelichtet in dem Sinne, dass gar nicht mal so sehr das Wissen da ist, sondern so bestimmte Vorstellungen, bestimmte Klischees. Und ich finde es ganz wichtig, dass man da aufklärt und dass man versucht, so ein bisschen fachliche Informationen zu geben. Und das will ich tun. Und zunächst mal ist da natürlich, wenn wir uns jetzt mit Psychiatrie, mit psychischen Krankheiten und Störungen beschäftigen, die Frage, was ist denn überhaupt krank? Wann kann ich sagen, ein Mensch ist psychisch krank? Früher hat man oftmals gesagt, ja, krank ist das, was nicht normal ist. Jemand, der irgendwie aus der Gesellschaft rausfällt, anders ist als andere, der ist krank. Hat was für sich, aber andererseits gibt es auch viele Argumente dagegen, weil wer will denn schon definieren, was normal ist? Oder wenn ein ganz großer Teil der Bevölkerung auffällig ist, ist das dann die Normalität und sind diejenigen, die vielleicht anders sind, dann krank? Beispielsweise früher galt Schwulsein als Krankheit, weil man gesagt hat, das ist ja nicht normal. Ich denke, das ist ganz klar, davon würde man heutzutage ja keinesfalls mehr ausgehen. Also schwierig, der Normalitätsbegriff. Andere Definition sagt dann, eine psychische Krankheit, das ist, wenn jemand leidet. Das heißt also, ein Leidensdruck, der zeigt an, ich bin krank und dann bin ich derjenige auch, der definiert, dass ich krank bin. Auch schwierig, weil erstens mal gibt es ganz viele Menschen, die gar nicht merken, dass sie krank sind, weil sie nicht leiden, die aber trotzdem ganz, ganz schwere Symptome haben. Man sieht es oftmals, weil es dann Menschen sind, die in psychiatrische Kliniken kommen, manchmal auch eingeliefert mit Polizei, mit Rettungswagen, aber selber nicht merken, dass sie krank sind, obwohl es alle anderen gemerkt haben. Also gerade neulich hatten wir wieder einen Patienten in der Psychiatrie, der dann nackt durch die Straße gelaufen ist, der andere bedroht und beschimpft hat und der ganz offensichtlich in einem seelischen Ausnahmezustand war. Aber wenn man den gefragt hat, ja, dann sagt er, es ist doch alles normal, lasst mich gehen, ich bin nicht krank. Und das ist so ein Beispiel dafür, wie Menschen das gar nicht umreißen, dass sie krank sind, weil sie nicht leiden. Und dann eben wäre die Definition des Leidensdrucks nicht praktisch, wenn ich davon ausgehen möchte, ich möchte unterscheiden, krank oder gesund. Eine weitere Unterscheidung, die dann oftmals getroffen wird, ist die Frage, ob jemand im Alltag zurechtkommt, ob jemand sozusagen funktioniert. Wobei funktionieren ist so ein bisschen ein unschöner Ausdruck. Aber es wird dann auch gefragt, kommt jemand denn klar? Gibt es denn Beschwerden infolge einer Krankheit? Und auch dazu ist zu sagen, es gibt Menschen, die schwer krank sind, ganz große Probleme haben und sich zusammenreißen, sodass es niemand merkt und dass sie auch im Alltag eigentlich zurechtkommen, ihren Job noch machen, die Familie versorgen und keiner merkt, wie krank sie eigentlich sind. Also auch das Funktionieren ist schwierig, wenn ich jetzt frage, ob ein Mensch krank ist oder nicht. Also nochmal die Frage, was ist denn jetzt Krankheit? Um es gleich zu sagen, so ganz eine einheitliche Definition findet man natürlich nicht. Es gibt keine Kriterien, wo ich sage, das definiert mir in jedem Fall seelische Gesundheit, Krankheit oder seelische Störungen. Es gibt aber doch bestimmte Symptome, von denen ich ganz klar sagen kann, na, also das ist jetzt aber anders, als es vorher war. Das ist doch sehr, sehr auffällig. Das ist ziemlich schräg. Und solche Symptome sind zum Beispiel Halluzinationen. Was ist eine Halluzination? Nun, Halluzinationen sind Sinneseindrücke, die entstehen, obwohl es da draußen eigentlich gar nichts gibt, was diese Eindrücke auslöst. Also ein Beispiel für die häufigste Art von Halluzinationen sind Stimmen. Das heißt also, dass ein Mensch menschliche Stimmen hört im Kopf oder außerhalb irgendwo im Raum, die überhaupt nicht existent sind, beziehungsweise da ist gar niemand, der spricht. Und Stimmen können zum Beispiel Befehle geben, denen dann schlimmstenfalls auch nachgegeben wird. Oder Stimmen können Kommentare abgeben, können miteinander sprechen, typischerweise über den Betroffenen. Ich hatte zum Beispiel mal einen Patienten, der hat Stimmen gehört in Form von einer jungen Frau, die zu ihm geredet hat und die ihm Komplimente gemacht hat, ihm geschmeichelt hat. Das fand er natürlich klasse und er hat auch nicht realisiert, dass es diese Frau in echt gar nicht gibt. Das heißt, diese Stimmen werden nicht nur als real erlebt, sondern es wird zum Teil so interpretiert, dass da wirklich jemand ist und kann dann auch noch verbunden sein mit dem Erleben, da sei wirklich jemand Fremdes im Raum. Und man kann eben sagen, diese Halluzinationen, die sind ein Ausdruck von einer seelischen Krankheit. Halluzinationen kann es übrigens auf allen Sinnesgebieten geben, also nicht nur das Hören, man nennt es akustische Halluzinationen, sondern was auch sein kann, sind optische Halluzinationen. Also jemand sieht etwas, was nicht real da ist. Übrigens, wenn jemand so optische Halluzinationen hat, also wirklich Dinge sieht, die es nicht gibt, Tiere sieht, Menschen sieht oder irgendwelche Gegenstände, die da nicht sind, dann muss man unbedingt gucken, ob mit dem Gehirn alles in Ordnung ist. So Halluzinationen können ein Ausdruck davon sein, dass das Gehirn krank oder geschädigt ist, aber davon an anderer Stelle nochmal mehr. Man kann eigentlich auf allen Sinnesgebieten halluzinieren, also nicht nur sehen oder hören, sondern es gibt auch Geruchshalluzinationen. Das heißt, dass jemand was riecht, beispielsweise, dass er den Eindruck hat, oh, hier stinkt, hier riecht's verwest, ich bin selber gerade am Verwesen oder ich rieche irgendwie unangenehm, obwohl das definitiv nicht der Fall ist. Oder dass jemand Dinge schmeckt, die es nicht gibt. Oder dass jemand den Eindruck hat, er wird berührt, angefasst. Oder es gibt sogar auch solche Halluzinationen, dass jemand denkt, er wird gerade penetriert und fühlt das wirklich real, obwohl da eigentlich überhaupt gar nichts ist. So, das sind Halluzinationen. Und da kann man schon sagen, Halluzinationen, da muss man schon nochmal genauer hingucken, woher kommt das und gibt es vielleicht andere Symptome. Ein weiteres Symptom, was ganz klar einen Krankheitswert hat, ist das, was man Wahn nennt. Wahn ist ja auch wieder so ein Ausdruck, der ganz oft verwendet wird. Und viele Menschen wissen eigentlich gar nicht, was ein Wahn ist. Und deshalb will ich es auch kurz erklären. Wahn bedeutet, dass jemand, ohne dass das wirklich verständlich ist, ohne dass das herleitbar ist, ganz, ganz feste Überzeugungen entwickelt. Das heißt also Überzeugungen, die nur er so hat, die von den anderen gar nicht geteilt werden, die unverständlich bleiben, rätselhaft und das macht den Wahn aus, derjenige ist davon absolut überzeugt. Gegenargumente helfen nicht. Jemand ist nicht mehr in der Lage, den Wahn irgendwie kritisch zu reflektieren. So der Klassiker unter den Wahnbildungen ist das, was man paranoiden Wahn nennt. Das heißt, dass der Betroffene oder die Betroffene ganz fest davon überzeugt ist, permanent beobachtet zu werden, überwacht zu werden, gefilmt zu werden und so weiter. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man schon jemanden für wahnsinnig erklärt, wenn er beispielsweise sagt, ja, da draußen im öffentlichen Raum, da sind ja Kameras oder ich habe gelesen, dass auf meinem Handy so eine Spähsoftware sein kann. Das bedeutet nicht Wahn, sondern Wahn ist wirklich eine völlig übersteigerte, irrationale Vorstellung. Also Beispiel, wenn ein Patient dann berichtet, dass er, und zwar nur er selber, der Mittelpunkt ist von internationalen Ermittlungen und alle Geheimdienste der Welt haben sich dazu zusammengetan, um genau diesen einen Menschen zu überwachen, nämlich ihn, dann ist es ziemlich schräg. Und wenn er dann davon absolut überzeugt ist und gleichzeitig dann auch denkt, überall sind Kameras installiert, nur wegen ihm und die ganze Zeit wird gestreamt und übertragen, nur um ihn zu beobachten, dann kann man sagen, das ist nicht real. Und wenn jemand dann noch sich davon nicht abbringen lässt, nicht sich vom Gegenteil überzeugen lässt, dann sind die Kriterien für einen Wahn erfüllt. So ein Wahn, wenn er so eindrücklich ist, dass er wirklich so schräg ist, dass auch klar ist, das ist unmöglich, dann kann man den leicht erkennen. Manchmal ist es so, dass ein Wahn schwieriger zu erkennen ist. Also ein Beispiel ist, wenn jemand einen religiösen Wahn hat. Also ab wann ist ein Mensch wirklich einfach tief religiös und ab wann hat er einen Wahn? Nun ist immer die Frage, ob es eine Geschichte dahinter gibt. Jemand, der einfach sehr religiös ist, der ist dazu erzogen oder hat irgendwann mal Erfahrungen gemacht, die ihn geprägt haben. Und dann wird man natürlich nicht von einem Wahn sprechen, selbst wenn die Überzeugungen vielleicht sehr extrem sind. Ein Wahn ist es dann, wenn dieser Bruch in der Verstehbarkeit ist. Also wenn jemand plötzlich religiöse Überzeugungen entwickelt, die überhaupt nicht verständlich sind, die für einen Außenstehenden gar nicht begreifbar werden, dann sind es doch deutliche Hinweise auf einen Wahn. Ich hoffe, dass damit so ein bisschen deutlich wird, dass die Halluzinationen genauso wie der Wahn etwas darstellen, was es normalerweise nicht gibt und wo man eben sagen kann, das bedeutet, das sind Hinweise auf eine Krankheit. Das hat eine ganz eigene Qualität. Weiteres Beispiel noch, damit es vielleicht nochmal klarer wird, was in der psychischen Krankheit alles passieren kann. Es gibt Menschen, bei denen im Rahmen einer Krankheit das Denken so Kraut und Rüben wird. Das heißt also, die Gedanken hängen eins neben dem anderen und die Menschen berichten dann so ganz wirre Sachen und typisch, sie merken nicht, dass das alles durcheinander geht. Jemand ist nicht mehr in der Lage, mit anderen zu kommunizieren, realisiert es selber nicht. Man nennt es in der Extremform eine Zerfahrenheit. Das alles, was ich jetzt gerade so geschildert habe, also die Halluzinationen, Wahnbildungen oder auch diese schweren Störungen des Denkens, die haben den Überbegriff Psychose. Und das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Begriff. Psychose bedeutet, dass das Seelenleben grundsätzlich sich geändert hat, dass da eine ganz andere Qualität ins Spiel kommt. Und Psychose ist etwas, wo man definitiv sagen kann, das ist so nichts, was wir normalerweise haben. Und keiner kommt auch mit einer Psychose auf die Welt oder keiner hat eine Psychose aufgrund von irgendwelchen komischen Lebensereignissen, sondern es kann wirklich Phasen geben, in denen Menschen, die dazu eine Veranlagung haben, in so eine Psychose reinkommen und dann in einer gewissen Zeit in diesem Zustand bleiben. Das kann Tage, Wochen, Monate oder sogar Jahre so gehen. Und jetzt ist die Frage, die man sich ja auch schon seit Jahrhunderten gestellt hat, ja, woher kommt denn jetzt eine Psychose? Denn man muss sich vorstellen, Psychose gibt es ja nicht erst heute. Eine Psychose ist etwas, was es schon vor Hunderten, vor Tausenden Jahren gab, eigentlich seitdem es Menschen gibt. Früher hat man sich's ganz anders erklärt, hat vielleicht gesagt, das sind böse Geister im Spiel. Oder aber, was man auch schon sehr früh vermutet hat, eine Psychose hat irgendwas mit dem Gehirn zu tun. Das heißt also, dass auf einer biologischen Grundlage, auf der Grundlage einer Störung oder Erkrankung des Gehirns solche Symptome rauskommen. Das bedeutet, dass eben irgendwo ein Zusammenhang ist zwischen unserem Nervensystem und dem Entstehen von solchen Erscheinungen. Und man hat heutzutage immer noch keine einheitliche Erklärung dafür, warum manche Menschen so eine Psychose bekommen und andere nicht. Aber was man schon sicher sagen kann, ist, irgendwie steckt der Schlüssel zu einer Psychose im Gehirn. Das ist eine naturwissenschaftliche Erklärung. Verstehen im eigentlichen Sinne kann ich eine Psychose nicht. Also das heißt, ich kann nicht im Einzelfall nachvollziehen, warum derjenige jetzt diese Symptome hat, warum jemand halluziniert, einen Wahn hat oder so. Das hat nichts mit einer komischen Kindheit zu tun oder irgendeiner Mutter, die vielleicht zu wenig Milch gegeben hat oder so etwas. Also es ist nicht nachvollziehbar, es ist nicht verständlich, warum jemand psychotisch wird. Es ist nur naturwissenschaftlich erklärbar. Das ist jetzt schon mal eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Also es gibt durchaus Symptome, die so eigen sind, dass sie nicht erklärbar werden. Und das kann zum Teil ganz, ganz schräg aussehen, auch für Außenstehende sehr befremdlich wirken, wenn ein Mensch zum Beispiel dann mit seinen fiktiven Stimmen redet, sich permanent umschaut, weil er denkt, er wird verfolgt. Man merkt es schon nach außen, dass da irgendwas passiert. Das ist also so das eine, was es geben kann, Krankheit im eigentlichen Sinne und man nennt es Psychose. Ganz wichtig. Davon zu unterscheiden sind natürlich Abweichungen von dem, was normalerweise der Fall ist, die durchaus verstehbar sind, die eine Geschichte haben. Also zum Beispiel, wenn jemand verlassen worden ist, über den Verlust nicht hinwegkommt und dann darunter leidet. Und das ist wichtig, dass man das erkennt und dass man da auch weiß, sowas ist immer grenzwertig. Man kann nicht klar sagen, jemand, der zum Beispiel leidet, nachvollziehbar, der ist zwangsläufig krank. Also ein Beispiel, ich hatte mal eine Patientin, die sehr viel verloren hat, die arbeitslos geworden war, die von ihrem Partner verlassen worden war und dann nachvollziehbarerweise dann gelitten hat und die aus eigener Kraft nicht mehr rauskam. Und da ist es wichtig, dass man da auch nicht gleich sagt, ja, die ist ja krank, sondern dass einem klar ist, sowas ist eine psychische Reaktion auf etwas. Und das finde ich wichtig, dass man so unterscheidet, Krankheit im eigentlichen Sinne und menschliche Reaktionen. Und dann, große Überraschung, es gibt auch menschliches Leid, was gar keinen Krankheitswert hat. Leiden und bestimmte Erscheinungen, die vielleicht außergewöhnlich sind, können auch Teil des ganz normalen Lebens sein. Was ich damit meine, ist, dass es durchaus nachvollziehbar ist, wenn jemandem schlimme Dinge passieren, wenn jemand zum Beispiel Verluste erlebt hat oder Misserfolge im Leben hat, dass er dann darunter leidet und zum Beispiel schlechter schläft oder vermehrt grübelt oder so für eine gewisse Zeit. Also nicht jeder, der leidet, muss krank sein, das hatte ich vorhin schon gesagt. Und nicht jeder, der krank ist, leidet. Und das muss man voneinander unterscheiden. Also um es nochmal so kurz zusammenzufassen, es ist ganz, ganz wichtig in der Psychiatrie, dass einem klar ist, dass man ganz verschiedene Kategorien hat Und man muss genau gucken, ob jemand eine Krankheit hat in dem Sinne, wie ich es geschildert habe. Also insbesondere das, was man eine Psychose nennt. Oder ob jemand auf Lebensereignisse reagiert und vielleicht härter reagiert, als es andere tun. Oder bestimmte Symptome zeigt, die dann darauf hindeuten, dass er doch sich schwerer tut in der Verarbeitung. Oder man muss gucken, ob jemand vielleicht, sage ich mal, ganz normales Leid hat. Warum ist es jetzt so wichtig, das zu unterscheiden? Man kann ja sagen, das ist doch Quatsch, mir geht's ja schlecht und dann gebe ich Pillen und rede und mache Psychotherapie. Das ist aber schon im Einzelfall nochmal sehr bedeutsam, dass man guckt, wer braucht was. Das heißt also, manche Menschen brauchen Tabletten, die dazu führen, dass so ein seelischer Normalzustand wiederhergestellt wird. Also eine Psychose kann ich nicht dadurch angehen, dass ich jemandem gut zurede oder viel Psychotherapie mache. Davon gehen die Stimmen nicht weg und davon wird der Wahn auch nicht weniger. Aber bestimmte Medikamente, sogenannte Antipsychotika, können dazu führen, dass die Psychose dann zum Stillstand kommt. Wenn jemand dagegen Lebensthemen hat, die ihn sehr umtreiben, beschäftigen und die zum Leiden führen, dann ist es sinnvoll, dass ich mich therapeutisch damit beschäftige, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man guckt, wie man dann seine Themen bearbeitet und damit umgeht, also ein ganz anderer Schwerpunkt. Oder jemand, der durchaus nachvollziehbar und im Rahmen des ganz Normalen dann bestimmte Probleme hat, der braucht vielleicht weder einen Therapeuten noch Pillen, sondern der braucht einen Ratgeber oder der braucht eine Sozialarbeiterin oder jemand, der hilft, Probleme zu lösen. Also wichtig, genaue Diagnostik, genaues Hinschauen und das Wissen darum, was es eigentlich alles gibt. Und diese Unterscheidungen werden oftmals gar nicht so genau getroffen. Und ich finde es deshalb wichtig, darüber aufzuklären und sich nochmal genau Gedanken darüber zu machen, was ist was. Und die letzte Frage, die sich dann stellt, wer macht das denn jetzt eigentlich? Und da gibt es eben Fachleute, die diese Weichen stellen sollen. Es gibt Psychiaterinnen und Psychiater, die Diagnostik machen sollen. Und die können dann, wenn es gut läuft, einen beraten und können sagen, was jetzt im Einzelfall dann gerade angesagt ist. Zum Schluss dann noch der Hinweis, die ganzen einzelnen Dinge, darüber möchte ich dann nochmal separat berichten. Also was ist eine Depression, was ist eine Angststörung, was ist eine Psychose, was ist Schizophrenie, was ist Borderline und so. Weil das sind alles doch nochmal sehr spezielle Geschichten. Und ich finde es wichtig, dass man zumindest über die wichtigsten Sachen Bescheid weiß. Danke.
Das war Psychiatrie verständlich mit Dr. Seidel. Weitere Folgen und Informationen finden Sie auf der Website www.der-psycho-doc.de oder im Podcast-Feed. Psychische Gesundheit betrifft uns alle. Bleiben Sie aufmerksam und bis bald.